Achtung, jetzt ist Predigtzeit. Bitte seid im Herz bereit. Christus, sein Tun und Reden, die Richtschnur für unser Leben. Er will heute bei uns sein. Freue dich und lass ihn rein. Klingt das komisch in den Ohren? Habe ich gar den Faden verloren? Okay, das muss jetzt noch niemand verstehen. Das war der Versuch eines Akrostichon, also eines Leistengedichtes, eines Gedichtes, das in jeder Zeile mit dem Alphabet anfängt. Achtung, jetzt ist Predigtzeit. Bitte seid im Herz bereit. Okay, bei klingt musste ich mit klingt ein bisschen tricksen, aber das kennt jeder, der schon mal für einen Geburtstag oder für eine Hochzeit irgendein Lied gedichtet hat. Es muss zum Schluss halt passen. Unser Psalm 34, der Predigttext, das ist genau so ein Akrostichon, also so ein Psalm, der vorne mit allen 22 Buchstaben des hebräischen Alphabetes anfängt. Der Psalmschreiber hat sich also echt Mühe gemacht, um seinen Inhalt in diese künstlerische Form reinzukriegen. Ein zweites fällt auf bei unserem Psalm. Der Psalm beginnt nämlich mit einem ganz komischen ersten Vers. Er verknüpft sozusagen den Inhalt mit einer historischen Begebenheit im Leben des David. Wir beamen uns also zurück in das Jahr um 1000 vor Christus. Das, was jetzt kommt, ist eigentlich alles im Samuelbuch nachzulesen. Und es beginnt ja damit, dass David auf wirklich merkwürdige Weise zum späteren König ausgewählt wird. Nicht seine großen Brüder, alles stattliche, gut aussehende junge Männer werden ausgewählt, sondern er, der Jüngste, der Hirtenbub. Der soll's werden. Begründung? Echt knapp. Der Herr aber sieht das Herz an. Schon in jungen Jahren kommt also David an den Hof des Nachbarkönigs Saul, denn in seinem langen Kampf gegen die Philister, Zitat aus der Bibel, nahm König Saul jeden tapferen und rüstigen Mann in seine Dienste. Zumal dann, wenn der auch noch wunderbar Harfenspiel beherrschte und so Saul Erleichterung verschaffte, wenn dieser mal wieder vom bösen Geist Gottes geschlagen war. David also, tapfer, tüchtig, klug im Reden, schöne Gestalt, musikalisch, ein höchst bemerkenswerter Mensch, denn Gott war mit ihm. Kein Wunder also, dass spätestens nach dem Sieg über den Riesen Goliath Davids Karriere am Hof steil nach oben zeigte. Ein kometenhafter Aufstieg, kann man sagen. Der strahlende Held über die Philister wurde gefeiert und von den Frauen angehimmelt. Und deshalb sah Saul David scheel, also misstrauisch und neidisch an. Was nun folgt, das ist der freie Fall nach unten, der Absturz des einstigen Helden. Saul, vom bösen Geist wieder mal gepackt, versucht David mit dem Spieß zu töten. Zweimal nur knapp daneben. Dann organisiert Saul eine strategische Hochzeit mit seiner Tochter Michal. Verlangt als Brautpreis 100 Vorhäute von den Philistern. Nur damit David ins Verderben rennt. Der jedoch liefert ganz lässig 200 von den Dingern ab, denn Gott war mit ihm. Der Konflikt zwischen Saul und David spitzt sich immer weiter zu. Nur die Fürsprache von Jonathan und Michal hilft, dass David überlebt. Letztendlich bleibt ihm aber nur die Flucht von Saul. Und die wiederum fädelt seinen Freund Jonathan raffiniert ein. Auf der Flucht erfährt David mehrmals wundersame Hilfe. Eigentlich geht's gar nicht mehr weiter und trotzdem tun sich irgendwie die Türen auf. Und schließlich kommt er also beim Philisterfürsten Achish von Gat, da gibt's eine Namensverwechslung, an in der Hoffnung, dass ihn Saul dort nicht erreichen kann. So, was ich euch jetzt also in wenigen Sätzen erzählt habe über das Leben Davids, das ist ein Leben im Eiltempo. Weit weg von unserer gutbürgerlichen Idylle und Mittelmaß. Das ist eine irrsinnige Mischung aus größten Triumphen, unbegreiflichen Wundern, lebensbedrohlichen Gefahren. Und in alledem, so heißt es, war Gott mit ihm. Und nun droht David also auch bei König Achish aufzufliegen, denn dessen Berater vermuten natürlich ganz zu Recht, dass dieser Mann einer der erfolgreichsten und brutalsten Heerführer gegen die Philister war. Und in seiner Not und Bedrängnis, jetzt wieder Originaltext Bibel, in seiner Not und Bedrängnis stellte David sich vor ihnen wahnsinnig und tobte unter ihren Händen und rannte gegen die Pforte des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. David spielt also den Verrückten, macht sich zum Affen und demontiert sich selbst, um quasi im Schutz dieser Krankheit davonzukommen. Das ist also die Ausgangssituation unseres Psalms, der Deutungshorizont, so sagen es die Kommentare. Nach vielen hundert Jahren der mündlichen Überlieferung hat der Psalmschreiber das alles in diese kunstvolle Form zusammengeschrieben und will uns David als Glaubensvorbild vermitteln. Ja? David soll also in Glaubensdingen uns belehren, und man spricht von einer Modellsituation, in der sich der Psalmbeter einfinden kann, also auch wir. Drei Punkte möchte ich deshalb in diesem Psalm unterstreichen. Erstens, der Psalm als Lob- und Danklied. Zweitens, Gottesfurcht. Wie war denn das damit? Und drittens, was ergibt sich denn daraus? Der Psalm als Lob- und Danklied. David war, wie gesagt, am Ende. Verfolgt von einem König, der Rache will. Auf der Flucht, immer wieder kurz vor dem Scheitern. Um Asyl suchend, ausgerechnet bei den Philistern, bei den Erzfeinden. Und immer wieder göttliche Rettung aus größter Not. Und so hebt also der Psalmbeter an zu einem beeindruckenden Dankes- und Loblied. Modern gesagt nichts anderes als Lobpreis und Worship. Aus dem Munde Davids. Eines Menschen, der, so würde ich denken, glaubensmäßig mich meilenweit überragt, der offensichtlich mit radikalem Gottvertrauen seinen Lebensweg ging, der felsenfest und unbeirrbar davon überzeugt war, dass Gott mit ihm ist. Sein Zeugnis, so ein Kommentar, soll für andere, also für uns, eine befreiende und hoffnungsstiftende Kraft entfalten. Und so singt also David, unser Glaubensvorbild, in unserem Psalm aus voller Brust: Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Denn der Herr hat David mehrfach unfassbar aus großer Not gerettet. Und deshalb sagt er weiter: Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Herr ist nahe bei denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und liebe Gemeinde, genau das hören wir immer wieder, wenn Geschwister hier vorne oder beim Krankenbesuch genau das berichten aus ihrem Leben. Wir dürfen also lernen, immer wieder neu, wer den Herrn sucht, erhält Antwort. Er hört, wenn wir rufen. Gott ist unser Retter in der Not. Darum also Grund genug zu loben und zu preisen, immer und alle Zeit. Ja, ein Blick in meinen Alltag sagt, oh weh, wie oft fordert mich der Job, der Garten, die Familie, ein bisschen Sport und Musik möchte ich auch gern machen, Beine hochlegen wäre auch nicht schlecht. Ja, alles gute Dinge, die man tun darf und tun soll, aber reifer Glaube wäre doch, für all das Gott zu danken. Also zu danken für die Kraft in der Arbeit, für die Schönheit und die Fülle im Garten, für die wichtigen Familienbande, für die Freude an Bewegung und Klang, für Zeiten der Muse. Diese Haltung also zu Gott hin in Lob und Dank, die möchte ich immer wieder gern neu einüben. Diese Haltung, Lob und Dank für Rettung, die führt uns zum zweiten Punkt. Gottesfurcht nämlich. Was heißt denn das? Vorletzte Woche im Schwäbischen Tagblatt ein Kommentar zum Brand in der Kirche Notre-Dame de Paris. Dort schrieb man, es sind bei weitem nicht nur Gläubige, die angesichts der rußschwarzen Wunden im Gotteshaus erschüttert sind. Es fühlt sich an, als hätte jemand der Stadt die Seele geraubt. Dieses Feuer trifft einen Nerv. Notre-Dame symbolisiert das, was viele Menschen in dieser Welt fehlt. Ein Ort der Schönheit, der Ruhe und der Kraft, ein Energiespender. Sie lässt jeden staunen, ob aus religiöser Ehrfurcht oder anderen Beweggründen. Sie erzeugt beim Besucher einen Moment der Erhabenheit. Da staune ich. So fühlt also das laizistische Frankreich, wo Staat und Kirche getrennt sind, wo der Sonntag kaum noch christlich geprägt erkennbar ist und im manchmal doch eher kirchenkritischen Schwäbischen Tagblatt ein Kommentar in fast religiöser Sprache, denn es geht ja ganz offensichtlich um die Seele, um die Erhabenheit, um Ehrfurcht. Aber genauso formuliert doch unser Psalm auch, die Seele soll sich rühmen, ein ganzes ABC lang, von der Erhabenheit und Größe Gottes. Denn aus den wunderbaren Rettungstaten des Herrn, aus dem unverbrüchlichen, der Herr war mit David, ergibt sich für den Psalmschreiber quasi automatisch die einzig angemessene Haltung gegenüber Gott. Und die lautet, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Fürchtet den Herrn. Das klingt jetzt nicht nach Kuschelbeziehung. Klar, denn dem Psalmschreiber geht es ja auch um die Größe und um die Erhabenheit, um die Macht und Heiligkeit Gottes. Vergleichbar dem Gefühl, in einem großen Gotteshaus wie Notre Dame zu stehen. In einem gotischen Gotteshaus mit Pfeilern bis fast in den Himmel. Und jetzt müsste man eigentlich Lied 460, die große Doxologie, singen. Dann wüsstet ihr, von was ich rede. Spüren wir also Gottes Größe, spüren wir auch seine Unverfügbarkeit. Denn wer sind wir denn, dass wir uns anmaßen, dem Herrscher der Welt und Schöpfer der Erde einfach so auf Augenhöhe zu begegnen. Auch deshalb formulierte ich auf diesem Zettel, die da hinten an der Rückwand lange hingen, so merkwürdig von Gott als dem Einen, eben dem Unverfügbaren, Unbegreiflichen und Unfassbaren. Wie kommen wir also auf die Idee, uns beim Lobpreis zu erheben? Müssten wir stattdessen nicht auf die Knie fallen vor dem König der Könige? Und ist es also deshalb nicht völlig unangebracht und anmaßend, wenn ich auf meinem Zettel weiterschreibe, dass dieser eine uneingeschränkt an meiner Seite steht? Also im Stil von, ach so gut, jetzt kommen wir mal zu mir her. Erinnern wir uns an den Lobgesang der Maria, vorhin gelesen. Die ist schwanger geworden, irgendwie, kein Mann weit und breit. Wer wird ihr glauben? Wer im Dorf hält da noch zu ihr? Hohn und Spott sind ihr sicher und keine gesicherte Existenz für sich und das Kind. Maria in großer Not. Und zu Recht fragt sie den Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne weiß? Aber spätestens, als die beiden schwangeren Frauen, Elisabeth und Maria, beieinander sind, begreifen sie, welch wundersamen Ereignisse hier geschehen. Und so kann dann Maria singen, denn der Herr hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Und an diesem Punkt könnte der Psalmist einstimmen in den Lobgesang der Maria, sozusagen im Duett. Und er würde dann ergänzen, die auf ihn, den Herrn, sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Denn der Herr ist freundlich. Freundlich. Leute, was ist freundlich? Eigentlich gar nichts. Freundlich ist auf jeden Fall mehr wie der freundliche Nachbar in der Straße. Freundlich ist mehr wie die freundliche Kassiererin im Supermarkt. Freundlich ist auch mehr wie die freundliche Nachtschwester, die im ganzen Chaos und Durcheinander Zeit findet für den Patienten und liebevolle Worte. Die Freundlichkeit des Herrn, das sagt nicht irgendwer, das sagt der Psalmist, ein frommer Jude des Alten Testamentes. Und er schreibt es mit großem Bedacht und mit großer Weisheit, die Freundlichkeit des Herrn. Der so erhabene, unverfügbare, große, heilige Gott begegnet uns also mit seiner Freundlichkeit. Mit einer Freundlichkeit, die man mit Haut und Haaren spüren kann und die erlebbar ist. Der große König bückt sich sozusagen hinunter zu mir und streicht mir über den Kopf und tätschelt mich. Was für eine Freundlichkeit. Man kann sie schmecken und sehen wie beim Abendmahl. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ein Kommentar sagt, das Dankesmahl wird zum Denkmal. Das Dankesmahl wird zum Denkmal. Der Einzelfall des geretteten Davids und der Maria wird zur allgemeinen Regel für alle, die Gott fürchten. Gottesfurcht, richtig verstanden, sprachlich vielleicht besser Ehrfurcht, hat also nichts mit Angst zu tun, sondern umfasst mindestens folgende drei Aspekte. Das Staunen über die unfassbare Größe und Herrlichkeit, seine Erhabenheit. Das Danken für meine wundervolle Bewahrung in der Not. Glückselig sein wegen der spürbaren Freundlichkeit des Herrn. ja, wie sieht denn unsere Haltung aus in Gottes Ehrfurcht? Kann man sowas lernen? Kann man sowas einüben? Und zu meiner Überraschung gibt es dafür eine Rezeptur, eine ganz klare Anweisung, sehr praxisbezogen. Der Psalmist schreibt nämlich ganz einfach: Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist's denn, der Leben begehrt und gern gute Tage hätte, der also sinnvolle und glücklich leben will? Wer ist's? Der behüte seine Zunge von Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Der lass ab vom Bösen und tue Gutes, der suche Frieden und jage ihm nach. Ich staune also, der Psalmist, unser Glaubensvorbild, verordnet nicht Gebet und Meditation, sondern er gibt ganz konkrete, weisheitliche Handlungsanweisungen. Folgendes ist zu tun. Erstens, nicht lästern, keine üble Nachrede, einfach keinen Scheiß reden, sondern bei der Wahrheit bleiben. Zweitens, Gutes tun, sozusagen Pfadfinder sein für Gottes Wirken. Drittens, den Frieden suchen und ihm nachjagen. Diese Haltung der Gottes Ehrfurcht soll eingeübt, umgesetzt, erfahren werden in diesem Dreiklang des Tuns und der Nachfolge. Und damit verknüpft unser Psalmist glückliche Tage und erfülltes Leben. Ich beschränke mich jetzt im Folgenden auf die Jahreslosung. Die hat mich auch zugegebenermaßen in diesen Psalm 34 geführt. Denn es schmerzt mich. Es schmerzt mich zu sehen, wie wir uns als Kirche derzeit zerstreiten. Denn ich bin entsetzt über ein Erziehungsmotto im Hause Donald Trump, das laut Süddeutscher Zeitung heißt: Du bist ein Killer, du bist König. Es macht mich sehr nachdenklich, wenn der erwachsene Sohn von Freunden sich eine Welt ohne Staaten und Religionen wünscht, weil sie dann seiner Meinung nach friedlicher wäre. Da kann ich nur sagen, Gott sei Dank für dieses Friedenswort. Aber wie kann das gelingen, dass dieses Friedenswort in uns Raum greift? Dazu eine kleine Episode aus meinem Arbeitsleben. 27. Dezember 2018, ein Tag nach Weihnachten, ich saß auf der Drückjagd irgendwo im Wald zwischen Ofterdingen und Dusslingen. Ganz offensichtlich hat man mich auf die Hauptverkehrskreuzung gesetzt, wild ohne Ende. Es waren mit Sicherheit die zwei spannendsten Stunden jagdlich gesehen in meinem Leben. Leider ohne Erfolg. Das liegt aber an mir, an dem schlechten Schützen. Was man aber lernen kann zum Thema Jagd, das kann man bei den Hunden lernen. Wie geht denn das? Da kommt also ein Hund gelaufen mit der Nase am Boden. Kein Reh weit und breit zu sehen. Aber er sucht mit seiner hervorragenden Nase nach einer Spur. Und wenn er die dann hat, dann rennt er dieser Spur hinterher. Er sieht immer noch kein Wild und er wird das die ganze Zeit nicht sehen, weil er ist zu langsam. Er rennt also dieser Geruchsspur hinterher, laut kläffend, und jagt dem unsichtbaren Wild nach. Und das macht er bis an die Grenzen seiner Erschöpfung. Dem Frieden nachjagen, ich lerne von den Jagdhunden, verlangt also unseren vollen Einsatz. Bemühen nach Kräften, mit Leidenschaft, mit Leidensbereitschaft, sich um den Frieden kümmern. Grenzen. Bis an die Grenzen. Und Grenzen, liebe Gemeinde, das ist, glaube ich, das Schlüsselwort in diesem Zusammenhang. Frieden und Grenzen passen nicht zusammen und haben doch direkt etwas miteinander zu tun. Grenzen sind verdächtig. Positives Beispiel: grenzenloses, freizügiges Europa im Schengen-Raum. Und es geht ja nicht darum, dass ich keine Schilling, Lira oder Peseten mehr brauche in meinem Urlaub, sondern es geht darum, dass verschiedene Staaten in Frieden und partnerschaftlich und freundschaftlich miteinander verbunden zusammenleben und zusammenarbeiten. Negativbeispiele, von denen gibt es deutlich mehr. Ausgrenzung in der Schulhofklique, U-Bahn-Abteile im Iran nur für Frauen, kauft nicht bei Juden, Kontaktsperre innerhalb der Verwandtschaft, keine Frau auf der Kanzel als Bischöfin oder in Führungspositionen, schon gar nicht fürs gleiche Geld, kein gemeinsames Abendmahl mit den Wirschgläubigen und. Stacheldraht und Betonmauern an der ehemaligen innerdeutschen Grenze, zwischen Israel und den Palästinensergebieten, zwischen Mexiko und USA, vielleicht bald wieder in Nordirland. Wer den Frieden suchen will, muss an seine persönlichen Grenzen gehen. Und damit meine ich einerseits das intensive Bemühen, aber auch unsere inneren Grenzen im Kopf. Friedensarbeit ist das mühsame Hämmern an den realen und imaginären Betonmauern dieser Welt. Das Hämmern an den Betonmauern dieser Welt. Und zwar auch und zuerst an meinen eigenen. Drei ganz konkrete Vorschläge zur Umsetzung, wie das gehen soll. Erstens, stutzt die Hecke zu eurem Nachbarn von 2 Meter wieder runter auf 1 Meter, damit ihr euch sehen und miteinander sprechen könnt. Aber Vorsicht, eine Einladung zu Kaffee oder Bier könnte folgen. Und es soll sogar Gartengrundstücke geben, habe ich letztens erlebt, wo es gar keine Grenzbefestigung mehr gibt. Zweitens, jetzt gleich nach dem Gottesdienst. Wer bisher hinten rechts im Foyer steht, heute bitte vorne links. Wer normalerweise in der Kirchenbank sitzt, heute raus mitten rein ins Geschehen. Dem Frieden nachjagen bedeutet doch, den Menschen hinterherlaufen. Und zwar den Fremden, den Unbequemen, den Andersdenkenden. Nicht um sie zu erlegen, sondern um ins Gespräch zu kommen. Es ist zu wenig, wenn wir immer mit denselben paar Geschwistern Kontakt halten und uns gegenseitig bestätigen. Frieden besteht im Austausch, in der respektvollen und verständnisvollen Auseinandersetzung und im Kompromiss. Jetzt bin ich mal gespannt, was da nachher passiert. Nicht jeder Gesprächspartner ist ein Gegner. Bitte denkt dran. Drittens, in der Vesperpause, beim Bürokaffee, auf dem Häckselplatz, am Stammtisch, nach der Gymnastikstunde, an der Supermarktkasse und an der Tankstelle. Überall da, behüte deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Amen.